Moin, liebe Studis, hallo. Das ist eine Podcast-Folge zur Vorlesung Linear Algebra. Wir sind in Kapitel 10, dazu gibt es jetzt insgesamt erstmal zwei Podcast-Folgen. Und was neu ist, ist, dass ich diesmal ein paar kleine Notizen etwas ordentlicher aufgeschrieben habe und dass Sie ein Foto bekommen von diesem Notizzettel. Da gibt es dann also einen Link zu dem Foto, da an der Stelle, wo auch die Podcast-Folge auf meiner Seite ist. Mal gucken, ob Sie das hilfreich finden. Ich habe noch wesentlich mehr gerechnet und aufgeschrieben auf meinen Schmierzetteln, aber auf diesen Notizzetteln steht jetzt nur so ein bisschen was und ich erzähle ja auch noch ziemlich viel dazu. In der ersten Podcast-Folge geht es darum, in Beispiel 10.2 aus der Vorlesung ein bisschen zu ergänzen. Was in dem Beispiel los ist, können Sie ja in Ihrem Kurzskript nachrechnen. Da steht eigentlich alles Wesentliche. Wir haben die beiden Standardbasisvektoren 1, 0 und 0, 1 von r² als Vektorraum über r. Die nenne ich jetzt E1 und E2, weil ich die Bezeichnung gleich noch ein paar Mal brauche. Wenn ich jetzt also Behut hernehme als das Tupel E1, E2, dann ist es einfach die geordnete Standardbasis von r². Dazu sage ich jetzt wahrscheinlich ein paar Mal V. Das ist jetzt unser Vektorraum. Dann hatten wir eine Abbildungsvorschrift gegeben in dem Beispiel und dabei ist dann rausgekommen, dass E1 von Alpha auf 2, 0 abgebildet wird, also auf 2 mal sich selber. Man kann also sehen, dass E1 ein Eigenvektor ist zum Eigenwert 2. Und wenn wir den zweiten Standardbasisvektor E2 abbilden mit Alpha, dann kommt 0 minus 1 raus, also minus 1 mal der zweite Standardbasisvektor. Und daran kann man sehen, dass der Vektor E2 ein Eigenvektor ist zum Eigenwert minus 1. Die Abbildungsmatrix, die man also bekommt, wenn man für Alpha und für die Basis Behut die Abbildungsmatrix aufstellt, so wie wir das immer machen, ist dann die Matrix, bei der in der ersten Zeile 2, 0 steht und in der zweiten Zeile 0, 1. Entschuldigung, 0 minus 1. In meinen Notizen ist es richtig. Das heißt, dass man an der Gestalt der Matrix schon sehen kann, das ist eine Diagonalmatrix. Jeder Basisvektor wird auf ein Vielfaches von sich selbst abgebildet. Und das bedeutet, dass die Basisvektoren Eigenvektoren sind. Die Eigenwerte stehen in der Matrix auf der Diagonalen. Und so kann man sofort erkennen, dass die Abbildung diagonalisierbar ist. Jetzt möchte ich noch ein bisschen ins Detail gehen, denn ich habe dann auch noch sowas hingeschrieben wie die Standardbasisvektoren bilden eine Basis aus Eigenvektoren, die Abbildung ist diagonalisierbar, bla bla bla. Dann habe ich noch hingeschrieben, dass man die Eigenräume auch sofort sehen kann und welche Dimensionen die haben und so weiter. Und da kommen jetzt noch ein paar Details. Die beiden Fragen, die ich in meinen Notizen formuliert habe, sind erstens: Woher wissen wir, dass es nicht noch mehr Eigenwerte gibt? Könnte doch sein. Zweitens, woher wissen wir genau, wie die Eigenräume aussehen? Zur ersten Frage. Falls es noch einen dritten Eigenwert gäbe, könnte ja sein, dann nennen wir den Lambda. Lambda ist dann eine reelle Zahl. Und wenn das noch ein neuer Eigenwert sein soll, dann muss der jetzt ja von 2 und von minus 1 verschieden sein. Also suchen wir ein Lambda, was nicht 2 ist und auch nicht minus 1 aus den reellen Zahlen. Und so, dass es ein Eigenwert ist, das heißt, wir müssen ja auch einen Eigenvektor dazu finden, also einen Vektor v mit der Eigenschaft, dass v nicht der Nullvektor ist und wenn man v mit Alpha abbildet, kommt Lambda mal v raus. Dann hätten wir jetzt also, wenn wir die beiden Vektoren dazu nehmen, die wir schon kennen, nämlich e1 und e2, wenn wir dann jetzt noch v dazu nehmen, dann haben wir drei Eigenvektoren, die zu paarweise verschiedenen Eigenwerten gehören. Und Lemma 10.1 sagt, dass dann diese Eigenvektoren, die wir dazu haben, eine linearunabhängige Menge bilden. Das heißt, wir hätten jetzt plötzlich eine Menge mit den drei verschiedenen Vektoren e1, e2, v, die linearunabhängig wäre im Vektorraum r². Das geht natürlich nicht. Die Größe von linearunabhängigen Teilmengen eines Vektorraums ist nach oben beschränkt durch die Dimension. Die Dimension ist 2, dann können wir also keine dreielementige linearunabhängige Menge finden. Wir können also hier ausschließen, dass es noch weitere Eigenwerte gibt, indem wir Lemma 10.1 benutzen. So, kann man auch zu Fuß nachrechnen, aber ich fand das irgendwie schön, dieses Lemma zu benutzen. Dementsprechend haben wir jetzt mit den beiden Eigenwerten 2 und minus 1 auch schon alle Eigenwerte gefunden. Und das halten wir ja auch später in der Vorlesung fest, dass die Anzahl der verschiedenen Eigenwerte nach oben begrenzt ist durch die Dimension des Vektorraums. Zur zweiten Frage: Wie sieht es mit den Eigenräumen aus? Naja, wir haben ja schon einen Eigenvektor zum Eigenwert 2 gefunden, nämlich E1. E1 ist ein Basisvektor, nicht der Nullvektor. Wenn wir also das Erzeugnis davon angucken, dann liegt das komplett im Eigenraum zu 2 und hat Dimension 1, also hat der Eigenraum zu 2 mindestens Dimension 1. Falls der Eigenraum zum Eigenwert 2 noch größer wäre, also eine noch größere Dimension hätte, dann müsste die Dimension 2 sein, denn in einem zweidimensionalen Vektorraum können die Teilräume nur Dimension 0, 1 oder 2 haben. Dimension 0 haben wir ausgeschlossen, der Eigenraum hat mindestens Dimension 1, also ist die Dimension 1 oder 2. Und wenn sie jetzt also größer ist als 1, dann muss sie 2 sein und noch mehr geht nicht. Naja, aber ein Teilraum von r², der Dimension 2 hat, muss dann schon der ganze Raum r² sein, also ganz v. Würde also bedeuten, dass der ganze Vektorraum, der Eigenraum zu 2 ist, oder in anderen Worten, egal welchen Vektor aus v ich mit Alpha abbilde, da kommt immer 2 mal der Vektor raus. Aber wir kennen einen Vektor, für den das nicht stimmt. Wir kennen nämlich den Vektor e2, unseren zweiten Basisvektor. Wenn ich den mit Alpha abbilde, kommt nicht 2 mal der Vektor raus, sondern stattdessen minus einmal der Vektor, und das ist nicht dasselbe. Also kann der Eigenraum nicht der ganze Raum sein, und er hat aber mindestens Dimension 1, also muss die Dimension genau 1 sein. Und so kann man sehen, dass der Eigenraum zum Eigenwert 2 von E1 erzeugt wird. Okay, das war die erste Eigenschaft. Jetzt kann man genauso argumentieren für den zweiten Eigenraum, also den zum Eigenwert, minus 1 war der andere, genau. Da kann man genauso argumentieren. Wir haben einen Eigenvektor, also ist die Dimension mindestens 1. 2 kann sie nicht sein, weil sonst der ganze Raum wäre fertig. Ich hoffe, dass das genug Erläuterung war zu diesen ganzen Sachen, die ich da in dem Beispiel ganz kurz hingeschrieben habe und die ich in der Vorlesung teilweise etwas ausführlicher erläutert habe, aber eben nur mündlich. Jetzt haben Sie das nochmal und Sie haben auch noch ein paar Notizen dazu. Ich hoffe, dass das hilfreich war, und gleich kommt noch eine Folge.